weiß nicht, wer von euch gestern Inas Nacht geguckt hat. Keiner, okay. Aber ist zumindest bekannt. Zumindest hat diese Band, die wir gerade gehört haben, Sie und Er, wie man es nimmt, gestern dort gespielt. Und wenn man als Musiker was werden will, muss man mittlerweile einmal bei Inas Nacht aufgetreten sein. Ich finde, dass dieses Lied sehr gut zu unserer Predigtreihe passt, die wir hier gerade bei den Jesus Friends durchnehmen, die ganzen letzten Gottesdienste. Ich weiß nicht, wie gut ihr zuhören konntet und auf den Text achten konntet. Sie fangen an mit folgender Textzeile. There is a new beginning, there is a way to start. A new civilization starts with an open heart. Es gibt einen neuen Anfang. Es gibt eine Möglichkeit zu beginnen. Eine neue Zivilisation beginnt mit einem offenen Herz. Die Predigtreihe, die wir gerade bei den Jesus Friends durchnehmen, dreht sich um die Jahreslosung. Und die Jahreslosung lautet: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir suchen die zukünftige Stadt. Es gibt einen neuen Anfang. Es gibt eine Möglichkeit, anzufangen, die zukünftige Stadt im Kleinen schon zu finden, zu planen und zu bauen. Und diese Möglichkeit einer zukünftigen Stadt, einer neuen Zivilisation, beginnt mit einem offenen Herz. Was es mit all dem auf sich hat, darum soll es heute gehen. Und nachdem es um den Weg des Menschen vom Garten zur Stadt, um das Leben im neuen Jerusalem und um Babylon ging, soll es heute um Ninive gehen. Um Ninive und die urbanen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und erstaunlicherweise hat sich manches wenig geändert im Vergleich von damals zu heute. Wer oder was ist eigentlich Ninive? Ninive ist eine Stadt und es war eines der ersten Städte überhaupt. Und sie liegt erstaunlicherweise nicht in Israel, sondern im heutigen Irak. Und zwar in der Nähe der heutigen Stadt Mosul. Das ist die drittgrößte Stadt im Irak und war damals die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Das Assyrische Reich, das war eine der vergangenen Großmächte, die geradezu zu einem Symbol geworden sind für die feindlichen Mächte von Israel. Und als Hauptstadt war es eine sehr große Stadt mit vielen Einwohnern. Interessanterweise steht im Buch Jona, sie war sogar für Gott eine große Stadt. Das finde ich eine sehr humorvolle Stelle in der Bibel, wenn man sich das so vorstellt. Gott kommt in die Stadt und sagt dann, ja, das ist selbst für mich eine große Stadt. Es muss schon groß gewesen sein. Ninive wird in der Bibel häufig erwähnt. Am bekanntesten ist die Geschichte von Jona. Das ist der Prophet, der über den Umweg eines Fischbauches nach Ninive kam. Viele mögen die Geschichte noch kennen, vielleicht aus dem Kindergottesdienst oder ähnlichem. Wenn wir in das Buch Jona gucken, dann stellen wir fest, dass Gott nicht zufrieden war mit dem Leben der Menschen in Ninive. Das heißt, die Bosheit von den Menschen sei vor Gott gekommen. Es wird nicht erwähnt, was genau Gott eigentlich da nicht gefiel und was das konkret eigentlich bedeutet. Es wird einfach gesagt, die Bosheit sei vor ihnen gekommen. Man kann das jetzt frei interpretieren, was das eigentlich heißt. Jedenfalls schickt Gott seinen Propheten Jona nach Ninive, um ihnen zu sagen, dass sie untergehen werden. Darauf hat Jona natürlich nicht so viel Lust und er flieht erstmal. Und nachdem ihn Gott dann so ein bisschen überzeugt hat mit Sturm und 3 Tagen Fischbauch, hat Jona dann auch eingesehen, dass es vielleicht doch besser wäre, nach Ninive zu gehen. Und er tut es dann auch und hat eigentlich eine relativ schlichte Botschaft. Er geht nach Ninive und sagt, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Punkt. Das war's. Mehr sagt er nicht. Es fehlen bei ihm die Begründung. Er benennt keine Missstände, gar nichts. Seine Botschaft ist relativ knapp, kurz, leidenschaftslos. Normalerweise, wenn Propheten auftreten, dann benennen sie eigentlich immer konkret die Missstände. und sagen, was ist denn nun, was Gott nicht gefällt und wie können wir vielleicht umkehren, was können wir noch tun. Bei Jona ist das anders. Jona sagt, 40 Tage noch, dann ist vorbei. Erstaunlicherweise scheint diese kurze, knappe Predigt aber zu wirken. Und zu Jonas eigenem Erstaunen kehren die Menschen von Ninive um. Sie beginnen zu fasten, sie ändern ihr Leben und sie beginnen an Gott zu glauben. Selbst der König von Ninive reagiert. Ich lese kurz einen Ausschnitt aus dem Buch Jona. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen: Hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Gott sieht das, was die Menschen da in Ninive tun, und hat Mitleid mit ihnen und lässt Ninive nicht untergehen. Ich finde es schon sehr interessant, was hier passiert. Jona geht im zweiten Anlauf nach Ninive, predigt kurz und leidenschaftslos, und die Menschen beginnen umzudenken. Sie fasten und ändern ihr Leben. Und wie schon erwähnt, wissen wir wenig darüber, was denn eigentlich so schief lief in Ninive. Und daher wissen wir auch wenig darüber, wie die Menschen denn nun ihr Leben eigentlich geändert haben. Aber wir erfahren und wissen, dass sie angefangen haben zu fasten. Und wenn wir uns mal die Mühe machen und den Begriff des Fastens in unserer Bibel googeln, dann kommen wir relativ schnell zu einer Passage bei einem Kollegen von Jona. Das ist der Prophet Jesaja. Und bei Jesaja geht es um ein Fasten, wie es Gott gefällt. Und Jesaja gibt Gottes Wort folgendermaßen weiter: Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt? Wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleider in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Doppelpunkt. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei. Gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Jesaja ist ja etwas ausführlicher und nicht so wortkarg wie sein Prophetenkollege Jona. Hier können wir erkennen, worum es Gott geht. Und hier können wir erkennen, was in Ninive womöglich auch alles falsch lief. Wir können erkennen, worin ein Fasten, eine Umkehr, eine Lebensänderung bestanden haben muss bei den Menschen von Ninive, denn es war ein Fasten, was Gott gefiel. Sonst hätte Gott sich nicht bewegen lassen und hätte so viel Mitleid gehabt und Ninive nicht untergehen lassen. Die Menschen von Ninive werden eingesehen haben, dass es so nicht weitergeht mit den zu Unrecht Gefangenen, mit der Sklaverei, der Unterdrückung und den von ihnen unbeachteten, armen, hungrigen, notleidenden und Benachteiligten. Sie werden eingesehen haben, dass sie ihr Leben ändern müssen, dass sie anfangen müssen, etwas zu tun gegen die Not, die unter ihnen herrscht. Und eine solche soziale Perspektive finden wir letztendlich durch die ganze Bibel hindurch. Gerade auch bei den Propheten, wo sich ganze Kapitel und Bücher nur um Sozialkritik drehen. Irgendjemand hat mal nachgezählt und festgestellt, dass es über 2000 Bibelstellen gibt, die sich mit dem Thema Gerechtigkeit und Armut beschäftigen. Und damit ist das Thema an zweiter Stelle unter dem Thema der Erlösung. So ist es auch nicht verwunderlich, dass das Neue Testament voll davon ist. Und als nächstes möchte ich auch ins Neue Testament rüberwandern. Und interessanterweise finden wir im Neuen Testament nochmal eine Passage, die über Ninive geht. Und zwar greift Jesus auf Ninive zurück. Und die Szene ist dabei folgende. Jesus wird umringt von ganz vielen Menschen, die wollen alle was sehen und erleben, denn Jesus macht ja ab und zu so Wunder und so. Und da sind die Menschen, das wollen sie erleben, das wollen sie nicht verpassen und sie fordern regelrecht von ihm ein Zeichen, so nach dem Motto, nun mach doch mal, ich will auch mal dabei gewesen sein, wenn sowas passiert. Und Jesus gefällt das überhaupt nicht. Er reagiert darauf folgendermaßen. Er sagt, diese Generation ist böse. Sie verlangt ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona für die Leute von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für die heutige Generation sein. Wie Jona ein Zeichen für Ninive war, genauso wollte Jesus ein Zeichen für die Menschen damals sein und er will es auch heute noch für uns sein. Das heißt, so wie Jona die Menschen von Ninive relativ indirekt dazu aufgefordert hat, ihr Leben grundlegend zu überdenken und zu ändern, so fordert uns Jesus auf. Und zwar etwas direkter, als Jona das getan hat. So geht es nicht weiter. Kehrt um, ändert euer Leben, verlasst eure bisherigen Lebenswege und beginnt auf Gottes Wegen zu wandeln. Und ganz in dem Kontext ist auch die Antrittspredigt von Jesus im Markus-Evangelium relativ knapp. Sie lautet, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Damit beginnt Jesus sein öffentliches Auftreten. Und dieser Aufruf zum Umkehren und dazu unser Leben zu ändern, durchzieht sein ganzes Leben, Reden und Handeln. Und er ruft uns nicht einfach dazu auf, umzukehren, sondern er liefert uns auch gleich die Zielrichtung mit, in welches sich unser Leben denn ändern sollte. Seine Vision ist das Reich Gottes, das nahe Reich Gottes, das schon gegenwärtige Reich Gottes und das kommende Reich Gottes. Das Reich Gottes ist für Jesus der alternative Lebensentwurf zu dem Leben, wie wir es sonst kennen und wie wir es wahrscheinlich so oft auch leben. Dahin sollen wir umkehren. In die Richtung sollen wir unser Leben verändern. Und das meint, wie wir bei Jesaja gesehen haben, auch immer die Not um uns herum wahrzunehmen und unser Handeln auch danach auszurichten. Und auch bei Jesus hat diese Umkehraufforderung ganz klar eine soziale Dimension. Wir haben das vorhin schon gehört, als Petra Albersmann den Text vorgelesen hat, wo Jesus davon spricht, dass er gekommen ist, den Armen gute Botschaft zu bringen und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und eine gute Botschaft für die Armen kann nicht einfach nur sein, dass man ihnen etwas erzählt von wegen, du kommst vielleicht mal in den Himmel oder so, weil letztendlich ist das auch nur ein nicht wirkliches Wahrnehmen der Situation armer Menschen und ist nichts anderes als letztendlich das, was mal als Opium fürs Volk bezeichnet worden ist. Durch Jesus' ganzes Leben und Handeln zieht es sich hindurch, dass er sich um die Benachteiligten kümmert und die am Rand Stehenden sieht. Er identifiziert sich mit den Notleidenden, mit den Hungrigen, Durstigen, Gefangenen und Kranken und sagt, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering gewesen, das habt ihr für mich getan. Jona ruft die Menschen zur Umkehr und Jesus auch. Und diese Umkehr hat eine unbedingte soziale Dimension. Und wie die Menschen von Ninive umkehren können, so können wir es auch. Wir müssen es nur tun und immer wieder neu aufbrechen und das Reich Gottes unter uns in seinen kleinen und zerbrechlichen Anfängen sichtbar und erlebbar machen. Um zu wissen, was das konkret für uns hier in Hamburg bedeuten kann, will ich einen kurzen Blick auf die Armut in Hamburg werfen. Dabei ist es zunächst einmal interessant, gerade in Bezug auf Stadt und Land, dass die Armut sich vor allen Dingen in Städten konzentriert und steigt. Also in den 15 größten Metropolen von Deutschlands, wovon Hamburg eine ist, steigt die Armut schneller als im Rest von Deutschland. Das Ganze bekommt in Hamburg nochmal eine zusätzliche Schärfe, weil Hamburg auch eine sehr reiche Stadt ist. Das heißt, unter den Einkommensmillionären ist Hamburg die Hauptstadt in Deutschland. Das heißt, dass die Schere, das wird ja immer wieder gerne benutzt, dieses schöne Beispiel zwischen Arm und Reich, steht schon weit auseinander und geht immer noch weiter auseinander. Die ehemalige Sozialdezernentin vom Bezirk Eimsbüttel, also dem Bezirk, wo wir uns gerade befinden, hat gesagt, für Familien, die arm sind, wird in Hamburg deutlich sichtbar, was es bedeutet, wenn man nicht arm ist. Ihnen wird vorgeführt, was sie sich nicht leisten können und woran sie nicht teilnehmen können. Doch was heißt es eigentlich, arm? Wer ist denn überhaupt arm? In der EU hat man ein einheitliches Kriterium entwickelt dazu. Das konzentriert sich hauptsächlich erstmal nur auf das Einkommen. Und das sagt, wer weniger als 60% des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens verdient, ist arm. In Zahlen ausgedrückt ist das für eine einzelne Person knapp 1.000 Euro und für eine Familie mit zwei Kindern 2.000 Euro. Wenn man diesen Maßstab nimmt, dann weiß man, dass in Gesamtdeutschland 15,8% der Gesamtbevölkerung arm sind. Das sind, mit Prozentzahlen ist es ja immer so eine Sache, ungefähr 13 Millionen Menschen in Deutschland. Wenn wir jetzt mal auf Hamburg gucken, da gibt es, man kann ja sozusagen Armut in unterschiedlichen Weisen untersuchen. Und da ist gerade die neueste Statistik herausgekommen, wie viele Leute in Hamburg eigentlich Arbeitslosengeld 2 oder Sozialhilfe beziehen, überhaupt Sozialleistungs beziehen. Und da weiß man, dass es in Hamburg 12,5% aller Menschen sind. Das ist für Großstädte sogar noch ein relativ humaner Wert, sage ich mal. Aber was in Hamburg besonders auffällt und wo Hamburg besonders heraussticht, ist, wie sehr sich die Anteile in den einzelnen Stadtteilen unterscheiden. Also es gibt wenig Städte, wo es sozusagen so große Differenzen zwischen den einzelnen Stadtteilen nimmt. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel einmal Rothenburgs Ort und Bilbrook anguckt, da liegt die Prozentzahl bei 29%. 29% der gesamten Bevölkerung von Rothenburg, Bilbrook, beziehen Sozialleistungen. Wenn man nach Blankenese guckt, sind es 1,2%. Das ist ein gewaltiger Unterschied von dem, wie Leute angewiesen sind darauf, dass sie Unterstützung bekommen. Und wenn wir uns die beiden Jesus Friends Standorte in Hamburg angucken, das ist ja einmal hier Eimsbüttel und auf der anderen Seite Wilhelmsburg, dann sehen wir auch, dass da die Jesus Friends, sage ich mal, kippeln. Und zwar in der Hinsicht, dass in Eimsbüttel ist die Quote bei 7,1 und in Wilhelmsburg bei 27%. Das ist schon auch ein gewaltiger Unterschied. Man könnte sagen, Unterschied ist 20%. Das ist das eine, was in Hamburg extrem heraussticht, wenn man sich das anguckt. Dann gibt es noch zwei andere Punkte. Und zwar, der eine Punkt ist, wenn wir uns die Kinder angucken, dann stellen wir fest, dass Kinder doppelt so häufig betroffen sind wie Erwachsene, beziehungsweise wie der Gesamtdurchschnitt. Bei Kindern weiß man, dass es jedes fünfte Kind in Hamburg. Der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands sagt dazu, dass in einer der reichsten Städte Deutschlands jedes fünfte Kind in Armut aufwächst, ist ein Skandal. Diese Kinder wachsen in einem Umfeld auf, das von Mangel, Ausgrenzung und oft auch Perspektivlosigkeit geprägt ist. Jedes fünfte Kind. In Vettel, Wilhelmsburg, Jenfeld, Steilshoop und Billstedt ist es sogar jedes zweite Kind. Der dritte Schwerpunkt ist, wenn wir uns das Armutsrisiko für alleinerziehende Eltern ansehen. Und das ist nicht nur in Hamburg so, das ist letztendlich in ganz Deutschland so, sogar in Bayern, wo eigentlich alles besser ist, was sowas angeht. Da wissen wir, dass 37,1% aller alleinerziehenden Eltern gelten als arm. Und eine so hohe Quote gibt es für keine andere Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Das ist das größte Armutsrisiko, was es sozusagen gibt, alleinerziehend zu sein. Wenn wir einmal weggucken vom Geld und von der materiellen Seite, dann weiß man auch, dass Armut nicht einfach nur in Geld und Geldeswert zu messen ist, sondern es zieht viele weitere Einschränkungen und Defizite nach sich. Wer arm ist, wohnt in der Regel schlecht, ist weniger gebildet, hat einen schlecht bezahlten, unattraktiven Job, ist häufiger krank und so weiter und so weiter und so weiter. Es zieht einfach ganz viel durch und Geld ist einfach eine Eigenschaft, mit der man sehr viele Sachen sich kaufen kann und sein Leben einfacher gestalten kann. Und wenn man es nicht hat, dann kann man es halt nicht so einfach gestalten und viele Sachen werden schwieriger. Armut ist also ein Problem mit vielen Dimensionen und Armut kann man auch zusammenfassen mit dem Begriff, dass es ein Mangel an Handlungsmöglichkeiten ist. Der Hamburger Propst Johann Hinrich Clausen hat das auf den Punkt gebracht, indem er sagt, arm ist, wer nicht mitmachen kann, weil er kein Geld hat oder weil er sich als unerwünscht empfindet. Armut heißt Unfreiheit. Was fangen wir nun damit an? Was kann das für uns bedeuten, wenn Jesus uns auffordert, unser Leben zu ändern und dabei gerade auch die Notleidenden und Benachteiligten in unserer Stadt im Blick zu haben? Was hat das mit meinem Leben als Christ und mit uns als Gemeinde zu tun? Dazu will ich 3 Punkte sagen und komme dann auch zum Ende. Der erste Punkt ist, dass es Gott, glaube ich, darum geht, dass wir ein offenes Herz haben. Ein offenes Herz für die Nöte in unserer Stadt und für die Nöte in unserem Stadtteil, für die Nöte unserer Nachbarn. Damit fängt alles an und ohne das geht es nicht. Das ist so, wie CNR das gesungen haben, A New Civilization Starts with an Open Heart. Luther übersetzt im Jesaja-Buch einen Vers für mich sehr eindrücklich. Er sagt, lass den Hungrigen dein Herz finden. Lass es zu. Lass dich berühren von der Not um dich herum und lass den Armen, den Obdachlosen, den Ausgegrenzten dein Herz finden. Das ist der Anfang. 2. Punkt. Engagement. Wenn wir ein offenes Herz haben, werden wir nicht dabei stehen bleiben können, dass uns Not berührt. Wir werden beginnen, die Nöte der Benachteiligten in unseren Lebenskontexten, in unserem Familienleben, in unserer Nachbarschaft und in unserem Beruf zu berücksichtigen. Das kann natürlich heißen, dass wir uns beginnen zu engagieren für die betroffenen Menschen und Kinder in unserem Stadtteil. Dafür gibt es unzählige Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Sachen, wo wir einfach schon mitmachen können. Das kann auch einfach heißen, dass ich die Begegnungen, die ich habe in meinem Stadtteil, in meiner Nachbarschaft, dafür nutze, um Menschen, die am Rand stehen, aktiv kennenzulernen und ihnen Gutes zu tun. Sie mal ins Kino einzuladen, ins Theater, zum Essen. Denn häufig treibt Armut auch in Isolation. Und daher ist es so wichtig, dass wir sozusagen Brücken schlagen. Und ganz oft ist es auch so, dass wir dabei manchmal mehr für uns tun als für sie. Und das meine ich jetzt in positiver Hinsicht. Wie wir das Ganze auch drehen und wenden und ob es um unser Engagement geht in sozialen Institutionen oder um das ganz individuell Persönliche. Es geht sicher nicht, ohne dass es uns was kostet. Und dabei geht es nicht so sehr darum, dass ich zu all den Aufgaben, die ich sowieso schon habe, jetzt auch noch eine Aufgabe dazu bekomme. Vielen von uns, wie zum Beispiel mir, geht es ja so, wir sind ja froh, wenn wir unseren eigenen Alltag geregelt bekommen. Und jetzt sollen wir uns auch noch um die anderen kümmern. Sondern es geht letztendlich darum, es geht um unser ganzes Leben, um unseren Lebensstil. Jesus ruft uns dazu auf, einen alternativen Lebensstil zu führen, zu entwickeln, zu leben. Ein Leben, das sich am Reich Gottes und damit immer auch an den Benachteiligten orientiert. Und ein solcher alternativer Lebensstil geht nur gemeinsam. gemeinsam mit Gott und gemeinsam mit anderen Christen, gemeinsam in der Gemeinde. Und eine solche Gemeinde wird, wenn sie sich auf Jesus beruft, immer eine Kontrastgesellschaft darstellen zu der Gesellschaft um uns herum. Das heißt nicht, dass wir uns sozusagen abgrenzen und sagen, mit euch wollen wir nichts zu tun haben und wir sind besser und ihr seid schlechter, sondern vieles, was außerhalb der Gemeinde läuft, ist gut und wir können es sozusagen unterstützen und da mitmachen. Aber das heißt, dass unter uns in der Gemeinde der Christen generell, damit meine ich jetzt nicht nur Jesus Friends, trotzdem andere Werte herrschen sollten. Und das ist zwangsläufig immer so, wenn wir uns an Jesus orientieren. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Der heißt Gemeinde als Kontrastgesellschaft. Wir sind aufgefordert, das zu leben, wovon Jesus in seinen Gleichnissen vom Reich Gottes spricht. Das soll unter uns schon in Ansätzen erlebbar werden. Dann wird es durch die Kraft Gottes auch in unsere Stadt und in unseren Stadtteil erlebbar werden. Und was wir in der Gemeinde leben, schwappt nach außen über. Solche Ansätze dafür, Gemeinde als Kontrastgesellschaft zu sehen, findet man beispielsweise bei den ersten Christen. Über sie heißt es in der Apostelgeschichte: Ja, es gab niemanden unter ihnen, der Not litt, denn die, welche Land oder Häuser besaßen, verkauften, was sie hatten und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und es wurde einem jeden zuteil, was er nötig hatte. Das ist Kontrast. Das ist auch heute noch Kontrast. Das ist radikaler Kontrast. Und sicher geht es nicht darum, dass wir heute all das eins zu eins umsetzen können und das einfach so machen, wie es da steht. Aber Gottes Anspruch an uns und an Gemeinde, eine Kontrastgesellschaft zu werden, den werden wir, glaube ich, nicht los, so sehr wir uns auch schütteln. Der katholische Theologe Gerhard Lofing schreibt dazu: Gemeinde soll Kontrast sein, für die anderen und um der anderen willen. Also jene Kontrastfunktion, die unüberbietbar ausgesprochen ist in den Bildern vom Salz der Erde und Licht der Welt. Falls sie, die Gemeinde, ihre Konturen verliert, ihr Licht auslöscht und ihr Salz schal werden lässt, kann sie die übrige Gesellschaft nicht mehr verändern. Dann hilft keine missionarische Aktivität mehr, dann hilft kein noch so betriebsames gesellschaftliches Engagement nach außen hin mehr. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss. In dieser Predigt ging es um Ninive und das Fasten und die Umkehr seiner Bürger auf die Predigt von Jonas hin. Wir haben gesehen, dass so ein Fasten immer auch eine soziale Dimension beinhaltet. Wir haben gesehen, dass Jesus das für uns heute sein will, was Jona für Ninive war. Wir haben gesehen, dass Jesu Leben und Wirken gerade die Benachteiligten der Gesellschaft im Blick hatte. Wir haben gehört von der unterschiedlich verteilten Armut in unserer Stadt und dass es für uns von Bedeutung sein kann, ein offenes Herz für die Notleidenden zu haben und zu engagieren und Gemeinde als Kontrastgesellschaft zu leben und zu gestalten. Ich weiß nicht, wie viel du mir folgen konntest, zustimmst und von all dem für dich mitnehmen kannst. Aber wenn du heute nach Hause gehst und die Liedzeile vom Anfang mitnimmst, sie singst und drüber nachdenkst und betest, hast du das Wesentliche von heute erfasst. There is a new beginning, there is a way to start. A new civilization starts with an open heart. Es gibt einen neuen Anfang, es gibt eine Möglichkeit zu beginnen. Eine neue Zivilisation beginnt mit einem offenen Herz. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. In diesem Sinne, Amen.